Jetzt kommt der Vortrag zum Thema Migration und Heimat vom 12.04.2018, gehalten in der Kirche in Thurgi. Okay, ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend. Ich habe das Thema wieder selber gewählt. Ich habe gesagt Migration. Zuerst habe ich nur gesagt Migration. Und nachher habe ich gefunden, zur Migration gehört auch der Begriff Heimat dazu. Und hat dann den noch dazugefügt und wir haben dann auch noch das Programm genommen. Ich gehe also ein paar allgemeine Gedanken durch. Ich bin weder Ethnologin noch Anthropologin, aber ich interessiere mich für diese Sachen gerne. Ich interessiere mich auch so für den Weitblick, um dann in meiner Arbeit den Menschen als Individuum im kleineren System auch besser zu verstehen. Und ich probiere jetzt so mit Ihnen ein paar Gedanken zu teilen und wir dürfen hinterher natürlich noch diskutieren, Sie dürfen mir Fragen stellen. Als Einleitung gehe ich oft zu den Tieren und ich sage, bei den Vögeln gibt es zwei Arten von Vogelsorten. Die einen sind die migrierenden Vögel, zum Beispiel Schwalben. Die sieht man dann im Herbst sich sammeln. Sie hocken auf den Dröhnen, sie zwitschern miteinander und irgendeinen fliegen sie dann ab. Es gibt auch sesshafte Vögel, die immer am gleichen Ort bleiben und nicht wandern, also nicht migrieren. Also migrieren, fliegen, wandern. Es gibt Vögel, die beides können. Also die sind sesshaft, aber wenn die Bedingungen schlecht werden, dann können sie migrieren. Es gibt solche, die nicht migrieren können und die sterben dann einfach, wenn die Bedingungen schlecht werden. Und der Mensch gehört auch zu dieser Sorte Arten, die migrieren kann, wenn die Situation schlecht wird. Aber auch bei den Menschen gibt es Menschen, also Völkergruppen, die mehr migrierende, also Wandergene haben. Und es gibt solche Menschen, die mehr sesshafte Gene haben. Angefangen haben wir als Menschen ursprünglich als Migrierende. Also der frühe Mensch, der Homo sapiens sapiens, war eine Jäger- und Sammlerkultur. Das heisst, da sind alle gewandert. Sie mussten umeinander wandern und sich Fleisch schiessen, also ja, Tiere schiessen. Und Frauen haben Früchte und Knollen und solche Dinge sammeln. Es gibt immer noch so Jäger- und Sammlerkulturen. Und da ist interessant, die Männer sind meistens die Jäger und die Frauen sind die Sammlerinnen. Und wenn auch die Frauen 8% von der Ernährung sammeln und ihren Stamm, ihren Tribe ernähren und die Männer nur 20%, wenn die Männer mit einer Beute von der Jagd heimkommen, wird das viel mehr zelebriert, als was die Frauen den ganzen Tag durchgesammelt haben. Und wir haben ja auch noch Jäger, also ich habe eine Zeit im Kanton Graubünden gewohnt und dort werden sie immer wild, wenn die Jagd anfängt. Und ein Jäger sollte ja dann möglichst einen Hirsch schiessen und möglichst einen 8 oder 12 Änder. Wenn er aber nichts schiesst, dann kann man immer noch etwas machen, dann kann man Jägerlatin heimbringen. Das heisst, schöne Geschichten. Und wenn ich mit migrierenden Leuten, also Leuten, die in die Schweiz migriert sind und dann hier gescheitert sind, wenn ich mit denen geredet habe, in der Psychiatrie hatte ich mal einen, der war 8 Jahre lang gewandert. Und der konnte nicht heimgehen, weil er keine Beute hatte. Also er hat nicht Geld verdient. Es gibt ja auch den Film hier, «Die Schweizer Macher», es hat ein paar so Filme gegeben. Alle, die von Italien in die Schweiz gekommen sind, hätten dann eigentlich Geld heimbringen sollen. Und wenn man das nicht hat, dann kann man nicht heimkehren. Und dann habe ich bei dem Patienten auch gesagt, er könnte, ja, ich habe nicht gesagt Jägerlatin, aber er könnte die Geschichte heimbringen. Und indem man eine Geschichte heimbringt, ist man auch wieder willkommen zu Hause. Also man kann die Jagdbeute ersetzen mit einer Geschichte. Jetzt einmal noch mal zurück zu den alten Menschen. Also der Homo sapiens war früher nur Jäger und Sammler. Wie gesagt, Frauen haben gesammelt und Männer haben gejagt. Dann im Neolithikum, ungefähr 11'000 Jahre vor Christus, hat man gelernt, Getreide zu kultivieren. Und man geht da, so gibt es natürlich auch verschiedene Theorien, aber man sagt, es sind eigentlich die Frauen gewesen. Denn die Frauen haben ja schon gesammelt und haben sich ausgekannt im Getreide. Und die haben dann gelernt, das Getreide zu kultivieren, zu domestizieren und zu säen und ernten. Ein Vorspann war, dass man Wildgetreide gesammelt hat, das in einer gewissen Gegend gewachsen ist. Und so ist man dann mit der Zeit zum Ackerbau gekommen, indem man das dann eben kultiviert hat und Ackerbau betrieben hat. Ungefähr in der gleichen Zeit hat man auch Tiere, also die Nutztiere, angefangen zu domestizieren. Also die Tiere, die man früher gejagt hat, oder vielleicht ein bisschen andere, hat man angefangen Zahn behalten und ist somit zum Viehzüchter geworden. Und es gibt auch in der Schweiz, aber da müsste man einen Historiker, vielleicht wissen Sie es besser, ich weiß es nicht, es gibt auch in der Schweiz frühe Funde von so frühen Agrarkulturen. Im Augenblick, wo Getreide domestiziert worden ist, also abgepflanzt worden ist, hat der Mensch natürlich müssen sesshaft werden. Das heisst, er hat müssen bleiben, er hat müssen ein Territorium abstecken, er hat einen Besitz erklärt. Der Jäger und Sammler, der kann keinen Besitz erklären. Das ist immer das Glück, ob man jetzt ein Tier schiessen kann oder nicht. Und die Indianer zum Beispiel sind immer noch Jäger- und Sammlerkulturen geblieben. Und da gibt es eine Theorie, dass im Augenblick, wo der Mensch sesshaft geworden ist, dass er da Krieger geworden ist. Und wenn man auch wieder so von der Verhaltensweise schaut, der Mensch und der Mann vor allen Dingen verteidigt sein Territorium, das Dominanzverhalten, seine Frau und seine Kinder. Und in dem Augenblick, wo man Getreide angebaut hat, hat man mehr Leute können ernähren, sind dann auch größere Populationen entstanden, so im Zweistromland, Sumerien. Und durch das, dass man mehr Leute können ernähren, ist eine Überbevölkerung passiert und dann auf einmal sind die Territorien ein bisschen klein geworden. Und dann, oder ja, man hat sich gegenseitig dann bekämpft oder Land weggenommen. Und dann hat der Krieg angefangen. Und dann ist die Arbeitsteilung passiert, dass die Frauen haben auch wieder die Getreidefelder bestellt und die Männer sind in den Krieg gegangen. Also natürlich nicht alle, sie haben zum Teil auch geholt. Dort hat die Arbeitsteilung angefangen. Die Viehzucht, die ist oft mehr von Männern betrieben worden, aber auch von den Frauen. Und wenn ich da weitergehe, aus der Viehzucht hat sich dann also die Viehzüchter sind oft immer noch gewandert. Also die sind migrierend geblieben, haben zwar nicht mehr gejagt, aber sind umgewandert. Und das hat mit geografischen Bedingungen zu tun. Also wir haben mal ein Buch gelesen da über Israel, also im Nahen Osten. Wenn die ökologischen Bedingungen nicht gut sind, also wenn es nicht genügend regnet, dann hat es nicht genügend Gras, dann kann man nicht dort bleiben, wo Dürre ist. Und das sieht man auch in der Bibel, die sieben Dürre und die sieben fruchtbaren Jahre, die mageren und die fruchtbaren Jahre. Dann hat man mit seinen Vieh müssen umziehen. Also mit dem Vieh hat man nicht unbedingt immer sesshaft können bleiben in gewissen Regionen. Das Gleiche gilt auch für Afrika. Da sagt man, da sind die Wetterbedingungen nicht immer gleich gewesen und nicht voraussehbar. Und einmal ist der Wind links vom Vulkan vorbei und einmal rechts. Und je nachdem, wo der Wind durchgegangen ist, hat man dann dort angehen müssen, damit man seine Viehherden hat können ernähren, dass sie nicht einfach verdurstet und verhungert sind. Also in dem Sinn ist mit den Viehzüchtern ist die migrierende Kultur ein bisschen geblieben. Jetzt zu den sesshaften Kulturen. Was ist der Vorteil der sesshaften Kulturen? Und sesshaft natürlich in einer Gegend, wo man auch wirklich sesshaft bleiben kann, wo die Wetterbedingungen regelmäßig sind und wo man sich in dem Sinn ständig am gleichen Ort kann ernähren. Und eine von den Inbegriffen von sesshaften Kulturen wäre China. Und ich denke, China war sehr, sehr sesshaft gewesen. Die haben die Reisbauern gehabt, Man hat immer gewusst, wenn der Fluss überschwemmt. Manchmal hat es auch zu viele Überschwemmungen gegeben, aber es war doch Wasser da gewesen. Und wenn man China anschaut, wie sie früher existiert haben, sie haben dort auch die chinesische Mauer um sich herum gebaut. Also sie haben sich geschützt vor fremden Eindringlingen und haben ihr Territorium verteidigt. Die sesshafte Kultur bringt mit sich, dass man Ruhe hat, dass man Arbeitsteilung machen kann und dass dann verschiedene Sparten sich entwickeln können. Die Handwerker sind daraus rausgegangen. Wenn ich noch viel weiter gehe, natürlich dann später Banken etc. etc. In China sind noch vor uns sind viele Erfindungen gemacht worden, so 200 vor Christus bis 9 nach Christus in der Han-Dynastie. Und das ist eine der Dynastien, die die längste Zeit, Friedenszeit hatte. Die haben sich immer verteidigen und immer ihren Frieden behalten können. Und da hat es Erfindungen gegeben, dass man das Papier erfunden hat, man hat Druck erfunden, man hat Schiesspulver erfunden, den Kompass, Porzellan und, glaube ich, auch noch Glas und vielleicht noch viele andere Sachen. Aber die Erfindungen sind alle lokal geblieben, innerhalb von speziellen Kreisen, also in der Forbidden City, der verbotenen Stadt. Das war so der Inbegriff von Hochkultur gewesen, und alles andere hat man draussen behalten. Wenn fremde Einflüsse gekommen sind, hat man die probiert zu assimilieren, also zu integrieren, aber man hat sich nicht übernehmen lassen. Und gegen die fremden Einflüsse hat man natürlich auch eben die Mauer gebaut, damit man ja nicht übernommen werden kann. So wie der Trump jetzt will, gegen Mexiko eine Mauer bauen. Nur ist die ein bisschen durchlässig und wird wahrscheinlich nicht so funktionieren wie 200 Jahre vor Christus. Wie gesagt, die haben eine sehr lange Friedensperiode gehabt. Wenn man aber schaut, die haben sich, also das Wissen und die Erfindungen, die sie gemacht haben, die haben sich nicht über das ganze Land verbreitet, sondern die sind lediglich lokal geblieben, die sind nicht weitergewandert. Und in dem Sinn ist sonst im Volk Armut und Stillstand und sehr primitive, haben sehr primitive Verhältnisse bestanden, bis noch vor kurzem. Also ich bin 67 zum ersten Mal, 87 zum ersten Mal in China gsi. Wenn man dort aufs Land gegangen ist, ist so ein kleines Stühli ist ein Luxus gsi. Also der Stuhl, wo ein abgehoben hat von der Erde, damit man nicht im Dreck muss sitzen. Also die breite Bevölkerung ist arm und primitiv geblieben. Aber in der Hochburg hat man tolle Sachen erfunden. Warum? Die haben die haben nicht Handel betrieben. Jetzt, wenn ich wieder zu den Hirtenvölkern gehe und zu den Wandergehen, zu den Wanderbevölkerungen, zu der migrierenden Kultur, da hat es im Augenblick, wo da viele Waren produziert worden sind im Osten, hat es dann Handelsstraßen gegeben. Und ich denke, aus den Hirtenvölkern und sicher natürlich auch aus den, die Ross gezüchtet haben, hat es dann Handelswege gegeben. Und einer von den berühmtesten Handelswegen ist die Siderstrasse. Und viele Leute gehen ja die wieder besuchen. Die ist von China bis Paris, bis Istanbul, Venedig. Also hat verschiedene Abzüge gehabt. Und auf dieser Siderstrasse, das war einer der grossen Handelswege, wo dann Waren, Kulturgüter vom Osten in den Westen gewandert ist. Eine andere ganz wichtige Handelsstraße auf dem Kontinent von Afrika war der Nil. Das heisst, dort hat man Güter vom Süden nach Norden transportiert. Das, der Fluss war natürlich eine ganz gute Handelsstraße. Da konnte man relativ einfach Sachen transportieren. Es hat nicht so viel Energie gekostet. Und am Nil entlang hat man dann die Agrarkultur gehabt und so hat man dann eine Mischung gehabt von Handelskulturen und sesshaften Kulturen. Aus diesen Handelskulturen, die Migrierende waren, haben sich in Europa dann tolle Städte entwickelt. Also Venedig ist eine Handelsstadt, Lissabon, Hamburg, Barcelona, Antwerpen und noch andere mehr. Und das ist eine Zeit lang, hat das einen riesigen Reichtum geschafft, indem er aus dem Ausland Güter hat können innen transportieren. Güter sind wie Seide, darum heisst es Seidenstrasse. Gewürz natürlich, was auch mitgebracht worden ist, sind Ideen, Kulturen, Religionen. Und in dem Sinn sagt man, die christliche Religion ist eigentlich aus dem Osten gekommen. Also der Buddha war ein bisschen früher als Christus, also wer zuerst der Buddha war, dann das Judentum, dann das Christentum und dann der Islam. Also sind nicht nur Güter transportiert worden auf diesen Handelsweg, sondern auch Gedanken, neue Ideen und Religionen. Wie ich vorher probiert habe zu sagen, die sesshaften Kulturen haben Produktionsgesellschaften entwickelt und in unseren Breitengrad sind dann die sesshaften Kulturen die Industriegesellschaft, also der moderne Industriestaat, der hat Industriegüter produziert. Die migrierenden Kulturen, die haben den Handel betrieben. Die haben schlussendlich nicht mehr Vieh bewegt, sondern Güter. Zum Teil auch beides. Frauenhandel ist zum Teil auch mitgegangen. Jetzt nur handeln, also der ganze arabische Raum, das sind eigentlich nur Handelsvölker, also migrierte Völker, die nichts produziert haben und die konnten nur reich werden, wenn sie Güter hatten, zum Transportieren. Und die anderen, die nur produziert haben, konnten nur sich entwickeln, wenn sie ihre Güter auch können weiterverbreiten konnten. Und in dem Sinn sage ich gemischte Kulturen, die sowohl sesshafte Kultur haben mit Produktion, schlussendlich Industrieproduktion, und Handels-, also migrierende Kulturen, die ineinander hineingemischt sind, das sind eigentlich die erfolgreichsten gewesen. Und ich würde sagen, in Europa ist das betrieben worden, aber ich schaue jetzt nur die Schweiz an. Wenn man die Schweiz anschaut, eigentlich ist ja die Schweiz ein Immigrationsland, also sind viele Leute hineingewandert. Und in der Schweiz haben wir noch so eine Mischkultur bei den Bauern. Wir haben die sesshaften Ackerbaubetreiber und wir haben dann auch Bauern, die ihr Vieh im Sommer auf die Alp tun und im Winter wieder runterbringen. Also sie migrieren in einer kleinen Strecke mit dem Alpaufzug und wieder runter. Aber das ist noch ein Relikt von einer wandernden, von einer migrierenden Kultur. Wie viele Handelsbeziehungen, weiss ich nicht. Ich denke, wir haben dann um uns herum genügend Völker gehabt, die Handel betrieben haben. Aber ich bin relativ viel gereist und wenn ich geschaut habe, wer man da so antrifft, für das kleine Land, wo wir sind, für die kleine Bevölkerung, hat man erstaunlich viele Schweizer angetroffen. Also von dort her haben wir Schweizer wahrscheinlich noch einige Wandergene in uns rein. Teil mehr, andere weniger. Und wenn die Hunger heute wollen, reisen nach einer Berufsausbildung oder nach der Matur, dann werden da auch die Wandergene wieder aktiv. Wie man früher auch noch gewandert ist, ist so wie der Goethe zum Beispiel. Also das heisst ja Lehr- und Wanderjahre. Man hat müssen wandern. Die Hamburger Zimmermänner mussten wandern. Die mussten glaube ich 2-3 Jahre wandern mit so einem kleinen Bündel und sonst nichts, damit man lernt überleben. Also beim Wandern muss man ja lernen überleben in einer fremden Kultur. Der Goethe sind alle nach Italien gewandert, um die klassische Kultur dort zu erleben. Also Wandern heisst auch sich bilden. Und wenn man in andere Länder wandert, lernt man andere Kulturen kennen. Das differenziert unser Gedankenwesen und macht uns toleranter. Also zur Oberschicht hat das Wandern auch gehört als eine vornehme Angelegenheit. Bei Mozarts Reise nach Prag, nach Italien, da sieht man auch noch, wie die Wandern durch ist. Da ist natürlich dann auch wieder die Musik verkauft worden, also man hat ja etwas zum Anbieten gehabt. Also in dem Sinn ist Wandern etwas Richtiges. Ja, okay. Jetzt weiter. Die weitere Also der nächste Begriff wäre ja Heimat. Also ich habe jetzt von Migrierend und Sesshaften. Ich habe ja den Begriff Heimat dazu tun. Jetzt, wenn man die sesshaften Völker anschaut, dann bedeutet Heimat häufig die Landschaft. Und die Schweiz ist oft so ein Inbegriff von Heimat. Und wir haben natürlich sehr eine interessante Landschaft. Wir haben Berge, da fühlt man sich geborgen. Und die Berge sind dann so fast wie Schutzengel. Und viele Künstler sind in die Schweiz gewandert, um das Heimatgefühl hier zu erleben. Der Schiller hat über die Schweiz alle möglichen Heimatsachen geschrieben, andere haben über die Schweiz als Heimat geschrieben. Man hat auch das Wort, wir haben das Wort heimelig. Das heisst, heimelig ist, man fühlt sich hier wohl, man fühlt sich wohl. Und ich denke, in einer Berglandschaft kann man sich zum Teil wohler fühlen, aber Leute von Holland haben dann lieber wieder das Flache. Bei den sesshaften Leuten ist das Heimatgefühl gebunden an die Landschaft. Das können Berge sein, das kann ein Fluss sein, das kann die Vegetation sein, aber es ist so von Art Natur und Landschaft. Wenn Leute aus Europa nach Amerika gewandert sind, haben sie häufig in ähnlichen Gegenden gesiedelt, wie wo sie hergekommen sind. Also so haben sie wahrscheinlich wieder das Heimatgefühl gesucht. Wenn sie von einem Fluss gekommen sind, sind sie an einen Fluss gegangen. Wenn sie aus den Bergen gekommen sind, haben sie in der Gegend der Berge aufgesucht. Also in dem Sinn sucht der Mensch eine Heimat. Ich denke, die migrierenden Völker, die haben sich in der heimatlich gefühlt oder die Heime gefühlt über Gebräuchlichkeiten, über Sitten, über Ritual. Und das jüdische Volk ist bis heute eigentlich ein migrierendes Volk, bis sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg sesshaft geworden sind, also quasi ihr Land bekommen haben in Israel. Und im jüdischen Volk sind Sitten, die Ritual ganz, ganz wichtig. Und die Sitten, die Ritual, die kann man mitnehmen, überall hin, die können auch nicht weggenommen werden, die sind nicht gebunden an eine Landschaft. Wenn ich nochmals die Religionen anschaue, dann sage ich, unsere drei Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, wir sind in einer Kirche, dann dürfen wir über die Religion reden. Die drei Religionen bezeichne ich als Hirtenreligionen. Das heisst, sie sind entstanden, alles, also sind gegründet worden, alles von Wandervölkern. Und in der christlichen Religion hat es noch sehr viel so Allegorien, also so Beispiele, von Hirten, also ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe und so weiter und so weiter. Und von Weiden und etc. Das sind Hirtenreligionen und in dem Sinn haben sehr viele Ritual- und Gebräuchlichkeiten drin, die noch an Wandervölker erinnern. Jetzt, heutzutage leben wir ja in einer globalisierten Welt. Und eine globalisierte Welt heisst eigentlich, man hat nur noch ein einziges Territorium. Die Juden reden von Dörfeln, also die Judengemeinschaft, die sagt, weil sie alle miteinander verbunden sind, also weil sie viel Kontakt miteinander haben, es ist alles ein Dörfel, das heisst, das kommt aus dem Deutschen, sie sind eigentlich alle verbunden. Im Augenblick, wo sich die Globalisierung ausbreitet hat, ja, ist die ganze Welt nur noch ein einziges Territorium, also unser Territorium Erde. Und von dort her funktioniert natürlich eigentlich die territoriale Abgrenzung nicht mehr. Denn sobald man miteinander kämpft, und da sind wir jetzt auch so ein bisschen dran, zwischen Amerika und Russland, mit dem Osten, eigentlich kann man sich einen Territorialkrieg nicht mehr leisten. Weil ein Territorialkrieg gerade sich überall verbreitet und sich alle möglichen anderen einmischen. In einer globalisierten Welt ist der Erdball es handelt, also ein einziger Wanderweg rund um den Erdball. Menschen wandern um den Erdball, Waren wandern um den Erdball und Ideen und Geld wandern um den Erdball. Multinationale Firmen wandern auch um den Erdball und sie machen es wie Zugvögel. Sie gehen dort an, wo sie die besten Bedingungen haben. Und wenn die Bedingungen an einem Ort schlecht sind, dann gehen sie halt mit ihrem Sitz irgendwo anders hin. Und dann tun schlussendlich die verschiedenen Territorien miteinander kämpfen, wer die besten Bedingungen anbietet, sodass man kann, grosse Firmen, multinationale Firmen anziehen kann. Da kann man sich dann unterbieten oder überbieten, wie immer das man nennen will. Das Geld wandert auch so, da gibt es ja alle die Offshore-Banken auf irgendwelchen Inseln, die dann nicht die gesetzlichen Regeln haben. Und da kommt man in ein Problem. Da kann man den Menschen aussaugen, Geld absaugen und dann Gesetz. Ja, vielleicht muss ich das noch sagen. Mit dem sesshaften Wohnen sind auch Gesetze entstanden. Also hat Regeln gebraucht bei den sesshaften Kulturen. Und die Römer sind ja die, die unser römisches Recht, also wir basieren auf dem römischen Recht, wo die das angefangen zu entwickeln. Also Recht und Justiz ist immer an das Territorium gebunden. Geld nicht, das kann hin und her wandern. Und da hat man im Finanzbereich das grosse Problem, dass man nicht über das Territorium die Finanzen regeln kann. Man kann nur miteinander reden, man kann miteinander absprechen, aber man kann niemanden zwingen zu irgendeinem Verhalten. Und ich war einer von den Tagen, wo es um Justiz und das Geld ging. Und da haben sie auch das behandelt, dass man die Handhabung vom Geld nicht kann territorial regeln. Es ist eigentlich immer ein Gentleman Agreement. Aber was sie dort gebraucht haben, ist, also es gibt ja Basel I, Basel II, ist, dass man muss gesunde Inseln schaffen muss. Also so wie man einen Club schafft, der sich ehrenvoll benimmt. Und auf Englisch hat man gesagt, Islands of Integrity, also Integrität. Integre Inseln. Und dass diese Inseln dann so wie zum Vorbild werden und die anderen mit einem guten Beispiel hinterher kommen. Und bei meinem letzten Vortrag habe ich gesagt, wir haben soziale Gene und wir haben in uns eigentlich Sozialverhalten. Und Sozialverhalten kann positiv anstecken und Sozialverhalten kann auch negativ anstecken. Und da wäre jetzt die Idee, dass man positives Sozialverhalten am Tag legt, auch in Bezug auf die Geldwirtschaft. Und dass man so quasi die anderen ansteckt. Wir haben 2008 haben wir unsere Bankenkrise gehabt. Und dort hat sich das negative Verhalten sich angesteckt. Und die Schweizer haben es den Amerikanern nachher gemacht. Und am Schluss ist alles zusammengekracht. Und die Staaten, also die territorial Institutionen haben dann müssen Geld nachschießen, um das Ganze zu retten. Inzwischen hat man probiert, strengere Gesetze zu machen, aber wie gesagt, es hat immer Schlupflöcher und es ist immer eine Art ein Gentleman Agreement. Also der Mensch muss auf sein Sozialverhalten zurückgreifen, damit er sich dann auch an die Regeln hält. Und ich sage, die Schweiz ist ein gutes Beispiel, wo wir viele so soziale Regeln haben und wir lernen es auch gut. Und in dem Sinn ist die Schweiz auch beliebt, weil sie so sicher ist und weil wir so diszipliniert sind. Manchmal wirkt dann das auch zu eng. In dem Sinn können die multinationalen Firmen, so wie Zugvögel, unter für sie schlechte Bedingungen noch nicht anders herangehen. Das habe ich schon gesagt. Jetzt was? Heutzutage, jetzt haben wir nochmal eine andere Wanderbewegung und das ist die Wanderbewegung auf dem Internet. Heutzutage kann man sich ins Internet einschalten und blitzschnell um die ganze Welt kommunizieren. Man kann ganz viele Botschaften generieren und multiplizieren. Da haben wir jetzt das Problem von den Cambridge Analytica, die auf Facebook zugegriffen haben und dann Sachen gemacht mit diesen Daten. Und Zuckerberg ist gerade am sich verteidigen und sagt, ja, er war naiv, er hat etwas übersehen und wir müssen regeln. Er sagt auch, Europa hat es schon besser geregelt als wir in Amerika und ich werde die Gesetze von Amerika, von Europa übernehmen und installieren. In den Wanderbewegungen im Internet, da ist einerseits ist da etwas sehr Positives drin, also das ganze Wissen ist freigeschaltet worden, demokratisiert worden, man muss nicht mehr nach Tunis gehen, man kann aufs Internet gehen und sich alles abladen. Das ist vielleicht nicht immer alles ganz korrekt, aber doch, man kommt zu sehr viel Wissen, ohne dass man von irgendeinem Professor abhängig ist. Das ist natürlich eine grosse Freiheit, Punkt der Wissen. Auf der anderen Seite kann im Internet auch Zeugs verbreitet werden, emotional aufgeladen, wo eher schädlich ist. Und man kann hier Wellenbewegungen machen im Internet und die Menschen verführen, rekrutieren. Also rekrutieren als Mitstreiter. Man kann Stimmen holen. Bei allen Abstimmungen wird das bis zum gewissen Grad gemacht, aber jetzt ist es noch viel raffinierter, wie das Ganze gemacht wird. Und das ist dann wieder eine Gefahr. Man kann über das Internet auch Krankheiten, also Viren weitergeben, über die Wanderbewegung sonst, also als Mensch, wenn man wandert, werden ja aus dem Ausland alle möglichen Krankheiten eingeschleust. Und das ist auch wieder ein Problem. Also alle Sachen haben ihre Kehrseite. Sie haben einen Vorteil, dass Sachen sehr gut verbreitet werden können, aber es können auch negative Sachen verbreitet werden. Und das macht dann zum Teil Angst, dass da, oh je, wir werden überschwemmt von Negativen. Wir werden überschwemmt von Migranten, Migrationswellen. Was jetzt läuft auf dieser Welt, es können sich einige Potentaten oder ja, Autokraten breit machen mit Hilfe von zugewandten Orten, ohne dass die gerade nebendran sind. Und dann Minderheiten verdrängen und zum Wandern bringen, weil dann ihre Bedingungen so schlecht sind. Und was machen die Minderheiten, die hier verdrängt werden? Die wandern natürlich nach Europa. Ich sage jetzt, ins gelobte Land. Wir wandern nicht mehr nach Israel. Wir wandern nach Europa, ins gelobte Land. Und ich sage so in Anführungszeichen gelobtes Land, weil wir doch einen recht hohen Standard haben und halt viel angebracht haben, viele Arbeitsmöglichkeiten haben. Und man hat ja zum Teil von diesen Migranten gehört, wie sie gesagt haben, ich gehe nach Deutschland, dann dort bekomme ich dann Arbeit. Und man hat sie auch begrüßt, aber wenn es dann zu viel sind, dann hat man ein das Problem. Und die Wanderbewegungen, punkto Internet und punkto Menschen, die lösen dann zum Teil bei den sesshaften Kulturen Angst aus. Jetzt werden wir überrannt, jetzt werden wir erdrückt, wir fühlen uns nicht mehr daheim in unserer Heimat. Und was machen wir? Und da gibt es dann alle Varianten von, man schottet ab, man nimmt gar nicht mehr rein, bis so, nein, wir müssen sie integrieren. Eine Zeit lang ist die multikulturelle Gesellschaft sehr hochgelobt worden, vor allen Dingen bei den Linken. Aber oft denke ich, ohne dass man genau sich überlegt hat, wie man sich gut integrieren kann. Und in dem Sinn möchte ich zum Abschluss sagen, wie könnten wir es heute machen, mehr als sesshafte Gesellschaft in der Schweiz, mit wandernden CEOs von den multinationalen Firmen. Also Familien müssen ja da zum Teil auch wandern, weil sie versetzt werden in der Firma. Wie könnten wir das machen? Und als Psychiaterin sage ich natürlich, man kann sich nicht nur an Ort und Stelle beheimaten, man kann sich nicht nur an die Berge binden. Man muss auf eine Art immer auch eine innere Heimat finden. Und wenn immer ich mit Leuten arbeite, die so ein bisschen heimatlos sind und nicht recht wissen, wo sie hingehen sollen, schaffe ich mit dem Begriff von der inneren Beheimatung. Und die innere Beheimatung ist, ich weiss, was ich möchte machen Und vielleicht kann ich das übermachen oder ich muss dann das Territorium suchen, wo ich es am besten machen kann. Also, dass man sich selber einen Weg sucht. Aber damit man das kann, muss man zuerst wissen, was man eigentlich will. Und ich habe auf meiner Internetseite, man muss im Leben Fuß fassen, um vorwärts zu kommen. Und man muss sich innerlich beheimaten, man muss sich verwurzeln auf eine Art in sich, dass man es zu etwas bringt. Und bei all so vielen Einflüssen, die wir hier haben, von allen Seiten, ist es oft schwierig, wo beheimate ich mich, wo will ich mich niederlassen. Das fällt dann auch schon an beim Kindererziehen, was ist die richtige Erziehung. Und dann gibt es viele Fachbücher, wo alle irgendetwas sagen. Und man weiß nicht recht, soll ich nach links, nach rechts. Und da sage ich immer, fragen Sie Ihr Herz, fragen Sie sich, nehmen Sie sich Zeit zum Überlegen, zum Spüren, was ist Ihre innere Heimat und wo wollen Sie hingehen. Es war jetzt eine Ausstellung im Stadtverhut in Lenzburg zum Thema Heimat. Und dort konnte man auch so einen Computertest beantworten. Und der hat variiert zwischen, brauche ich viel Sicherheit und neue Beziehungen? Oder, das wäre dann sesshafte gehen, oder brauche ich sehr viele neue Sachen, Abwechslung, Herausforderungen? Das wäre eher das Wandergehen. Und man findet sich dann irgendwo auf dem Diagramm. Das ist noch lustig, wenn man da sich fragen muss, lernt man sich auch ein bisschen besser kennen. Die Ausstellung ist jetzt zwar fertig. Im Augenblick, wo man dann Migranten zu tun hat, und mehr Ärzte haben natürlich zum Teil mit Migranten zu tun, ist wichtig, dass wir uns unserer Heimat mehr bewusst werden. Und wenn man Schweizer ist und halt gewöhnt ist, da zu sein, dann ist einem alles gängig und gewöhnlich und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was die Schweiz ist. Sobald man ins Ausland geht, dann kann man vergleichen, dann merkt man es wieder. Wenn man mit Migranten zu tun hat, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich seiner eigenen Heimat bewusst ist, was die Vorteile sind, dass man die auch kann, den migrierenden Leuten vorbringen, schmackhaft machen, aufzeigen, was das bedeutet. Aber man muss sich auch den Nachteil bewusst sein. Ich habe zum Beispiel einen ungarischen Patienten, der ist 56, zuerst nach Deutschland, dann in die Schweiz gekommen. Und damals, die Ungarn sind eigentlich ein migrierendes Volk. Sie waren lang migrierend gewesen, mit Ross. Und der hat nur geschumpft über die Schweiz. Und dann sagen dann die Schweizer, ja, wieso bist du denn da noch gekommen? Dann geh doch wieder. Also, man wird dann verlockt, dazu verleitet, solche Bemerkungen zu machen. Der hat gesagt, wir sind so kalt, wir sind so distanziert. Die Ungarn sind viel heißblütiger und man hat mit denen viel schneller Kontakt. Ähnliche Sachen sagen vielleicht Griechen und Italiener. Von den Italienern haben wir schon so viele, die können sich dann zusammentun. Also wir haben nicht nur Vorteile, wir haben auch Nachteile. Je nachdem, von wo man schaut. Also in dem Sinn ist es wichtig, dass wir uns an unseren Nachteilen bewusst sind und die anerkennen. Und nicht gerade verrückt werden, wenn wir kritisiert werden vom Ausländer, also vom Migrant. Ich denke, in der Schweiz hat man nicht so aktive Integrationspolitik gemacht. Es wird jetzt immer mehr gemacht. Ich habe mich immer darum gekümmert. Also ich habe mich immer auch darum bemüht. Also in dem Sinne ist es wichtig, dass man ihnen unser Land zeigt. Es ist aber auch wichtig, dass man sieht, was sie uns kritisieren und da nicht gerade auf Abwehr geht. Was auch wichtig ist, dass wir sie anerkennen in ihrem, also was sie als Spezielle mitbringen. Und wenn ich mit so Leuten zuhabe, habe ich dann immer irgendetwas gefragt, wenn ich schon in dem Land war, habe ich es natürlich gesagt und gefragt und gesagt, von wo sind sie und was ist dort Kultur. Ich habe mal mit einer türkischen Familie zu tun gehabt und da ist eine Frau, angezeigt worden, weil sie ein bisschen Essen mitgenommen hat aus der Küche als Putzfrau, weil sie dachte, ja, das wird sowieso weggerührt. Und dann habe ich das Sprichwort gesagt, man soll dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden. Ob sie das kennt. Wir haben es nicht genau übersetzen, ob es im Türkischen auch so ein Sprichwort gibt. Wir haben dann Käse gefunden. Also ich denke, es ist wichtig, dass man irgendeine Verbindung sucht, dass man auch versucht, etwas von innen zu hören, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Und indem man so austauschen kann, heisst man sie auch besser willkommen. Wenn ich das wieder ein bisschen wissenschaftlich benenne, es gibt den Begriff von Piaget, das ist ein Entwicklungspsychologe, eigentlich ursprünglich Biologe, und der hat den Begriff Assimilation und Adaptation. Und die Migranten müssen sich, ob sie wollen oder nicht, bis zu einem gewissen Grad an unsere Gesellschaft anpassen, sonst können sie gar nicht hier leben. Wenn man ständig sich wehrt gegen den Ort, wo man ist, dann wird man krank. Ich hatte eine Italienerfamilie, die wollten jedes Jahr wieder zurückgehen nach Italien und sind 20 Jahre jedes Jahr wieder zurück nach Italien, aber sind nie gegangen. Und sind nicht gegangen wegen der Kinder. Das ist keine gute Idee. Also sie müssen lernen, sich hier niederzulassen. Und man muss herausfinden, also sie müssen eine Entscheidung treffen, doch, ich bleibe jetzt hier oder wie lange bleibe ich hier. Das heisst, sie müssen sich anpassen. Teil Migranten haben das Wort nicht gern, weil sie finden, sie werden dann ausgelöscht in ihren Traditionen. Ich finde es kein falsches Wort. Wir auf der anderen Seite müssen auch ihre Sachen assimilieren. Und wenn man zum Beispiel schaut, punkto Esskulturen, früher haben wir nur Rösti und Brotwurst gehabt, nicht ganz, aber vielleicht noch. Mit der Zeit hat es noch Rippel gegeben, aber das Mais ist auch von Italien gekommen. Und jetzt kann man alles Mögliche essen, also unsere Küche ist sehr beeinflusst von den Italienern, von indischer Küche, alles Thailand, man kann alles haben. Also da ist schon sehr viel Esskultur reingewandert und macht eigentlich unsere Esskultur interessanter, als wenn es nur schweizerisches Essen gibt. Wenn man dann im Ausland ist, auf einmal hat man wieder Heimweh nach dem schweizerischen Essen. Und ich weiss noch, ich bin ein Jahr gereist und dann in Bombay angekommen. Und dann sind wir durch sage und schreibe in Indien in ein Schweizer Restaurant gegangen und haben ein Birkenmüsli gegessen. Es war natürlich gruselig. Aber irgendwie ist da das Heimatgefühl aufgekommen. Ich dachte, jetzt muss ich das probieren. Über das Essen läuft auch sehr viel Heimatgefühl. Also, ja, wir können Sachen assimilieren. Das macht uns reicher, das macht uns interessanter, differenzierter und ja, es ist eine Bereicherung. Die Chinesen waren auch Meister in fremde Sachen integrieren. Sie haben alles immer aufgesucht und integriert, soweit halt das gegangen ist. Als Schlussbemerkung möchte ich sagen, die Schweiz ist ein Immigrationsland. Wir sind ein Land mit 4 Sprachen. Wenn man so ein bisschen schaut, wenn man in Südtirol oder in Graubünden ist und da runter schaut, dann sieht man, wie da Kultur in die Berge reingegangen ist, weil dort mehr Sicherheit war. Wir sagen damals, das waren die früheren Banken. Also man hat sich, das war der Tresor, man hat sich zurückgezogen in die Berge, denn dort ist zum Teil sehr viel Reichtum versteckt. Ja, da hat man es sicher gehabt. Man hätte nicht so leicht können überfallen werden. Die Schweiz ist ein Immigrationsland. In dem Sinn haben wir eigentlich Tradition in verschiedenen Sachen miteinander integrieren. Und in dem Sinn sind wir zum Teil auch ein Beispiel für andere Multinationen, Kulturen, so wie zum Beispiel Singapur. Die haben nach uns gemodelt, indem sie Chinesen, Malaien und Inder integriert haben. Aber das kostet immer ein bisschen Energie und man muss anschauen und sich darum bemühen. Am Schluss noch ein kleines Beispiel von einer Migrationsfamilie. Der Vater ist aus Mazedonien gekommen, ein Albaner. Er hat hier in der Maschinenindustrie geschafft. Er hat gesagt, er könne nicht schreiben und lesen oder nicht gut, sogar nicht Deutsch. Er hat aber gut Schweizerdeutsch gelernt. Er hat einen Sohn gehabt, der verheiratet worden ist und eigentlich lieber eine Schweizerin geheiratet hat, aber die Mutter hat eine Frau besorgt. Er ist psychisch krank geworden. Ich habe die Familie aber immer begleitet. Er hat drei Kinder gehabt. Und unsere Unterstützung, also unsere psychiatrische oder menschliche Unterstützung, die wir über die ganzen Jahre gegeben haben, hat doch dem Familiensystem erlaubt. Also, dem sein Sohn ist dann psychisch krank geworden, ist immer geblieben, hat nicht mehr gearbeitet. Aber die drei Kinder haben alle einen Beruf gelernt, haben alle geheiratet. Und es gibt jetzt schon, glaube ich, 4 oder 7 Enkelkinder. Und keiner davon ist psychisch krank. Wir haben dort noch geholt, es hat noch einen Grossvater, also Urgrossvater gehabt von diesen Enkelkindern. Und dem habe ich noch geholfen, auch in die Schweiz zu kommen. Denn der hat, das war ein patriarchales System gewesen, und der hat irgendwie dazugehört. Und der hat eine grosse Beruhigung hineingebracht. Die Familie ist Schweizer geworden und letztendlich hat mir der Patient, also der Vater, der Analphabet, wo in der Maschinenindustrie geschafft hat, hat mich besucht mit einem Halstuch, mit einem Schweizer Kreuz drauf, Schweizer Kreuz Krawatte, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, nicht, ein Hut und eine Brille, wo auch noch Schweizer Kreuz drauf ist. Und er hat gesagt, ich bin Schweizer und ich bin hier zu Hause und mir gefällt es hier und ich bleibe hier und ich bleibe Schweizer. Es war herzig, wenn er sich bekannt hat zu dieser Schweizer Heimat. Und da war ich natürlich behilflich gewesen. Vielleicht jemand anders würde sagen, ich habe es falsch gemacht, dass ich denen so geholfen habe. Aber für mich hat es gestimmt. Also Integration ist möglich, aber es ist eine gewisse Arbeit. Das wären so meine Gedanken. Und jetzt dürften Sie mir Fragen stellen, Ergänzungen machen oder Kritik anbringen, wie Sie wollen. Wenn, darf ich das Wort geben.
Migration hat das jetzt mit dem Alter? Also wenn ich mich so beobachte, habe ich gefunden, früher, also Schweiz, das ist ja so günstig und dann muss man ins Ausland. Ich bin ja halbe, sowieso nicht nur halbe Schweizerin. Mhm. Aber irgendwie ist denn das plötzlich, habe ich denn das auch geschätzt? Und jetzt ist es so super klar, ich liebe die Schweiz und ich gehöre auch hier an. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon mit. Man muss sich ein bisschen finden, oder selber auch.
Ja. Ja,
ich finde. Man kann auch vergleichen, dass man das dann eigentlich schätzt, wie es ist.
Ja.
Die politischen Systeme sind im Ausland ein bisschen schwieriger als bei uns.
Genau. Also ich denke, wenn man jung ist, migriert man noch lieber. Und ja, besser, und es ist einfacher. Und man ist neugierig, man will lernen. Also es fällt einem viel leichter. Wenn man älter ist, fällt man sich eher an zu verwurzeln. Und dann ist. Also die Wandergene sind dann weniger aktiv. Das erlebe ich auch bei mir. Ja.
Okay. Mhm.
Man wird sesshaft und man findet, ja, es ist gut hier. Und man lernt auf einmal alles schätzen. Und jung findet man es bünzlig und blöd und weiß ich was alles. Man hört Schweizer an, auch schimpfen, also im Ausland, ja, über die Schweiz. Und eigentlich haben wir doch sehr viele Vorteile. Und man kann nie alles haben. Ja, ich denke, mit dem Alter wird man eher sesshafter. Und im Alter wird man auch nicht mehr so gern verpflanzt. Also wenn man dann noch älter ist, tut man nicht mal mehr gerne seine Wohnung oder sein Haus, sein Territorium verlassen. Also man sagt ja, ein alter Baum lässt sich nicht mehr so gut verpflanzen. Ich denke, das Alter spielt eine Rolle. Und die Lehr- und Wanderjahre, die werden ja meistens in der Jugend vollzogen und nicht mehr im Alter.
Und was Sie schon gesagt haben, das stimmt natürlich. Meine Eltern haben sehr viel zu tun gehabt mit den Italienern, die gekommen sind. Und
ja.
Jetzt haben sie ja zwei. Das Goldi haben sie gegeben und den Risky. Die haben dann die Männer nicht durchgekommen und die Frauen hinten.
Ja.
Und die haben wirklich, so viel ich mich mal erinnere, als Kind, die haben immer erzählt, wir gehen dann zurück.
Gell? Genau.
Immer, immer, immer. Und die haben nicht Deutsch gelernt. Also wir mussten immer Italienisch reden.
Ja.
Und dann sind sie ab zum Teil zurück und dann aber gleich wieder gekommen.
Sind sie wieder gekommen?
Sind ja dann dort geblieben, oder?
Okay.
Und dann sind sie gegangen und haben gesagt, und jetzt sind wir auch nicht daheim.
Ja.
Das ist wirklich.
Ja.
Das ist, glaube ich,
ja. Ja. Ja, wenn man mal ausgewandert ist und dann lange an einem anderen Ort, dann tut man auf eine Art sein Herkunftsland, seine Heimat idealisieren. Ja. Wenn man dann zurückgeht, oh, ist es auf einmal doch nicht so toll. Und man kann ja auch nicht in die Jugend zurück. Also es hat sich ja alles geändert. Wir haben auch mal in Florenz so Italiener, die in der Schweiz waren, angetroffen. Und ja, viele kommen dann wieder zurück. Und Teil wandert so wie Meiersäs, also im Sommer auf die Alp und im Winter wieder ab ins Tal. Und Teil wandert auch, also im Winter sind sie in Italien und im Sommer sind sie in der Schweiz. Und das kann man auch. Man kann pendeln. Das machen die dann. Haben dann einfach zwei Heimaten.
Das
wäre der
bessere
Teil. Ja, ja, ja. Muss man sich natürlich auch leisten können. Können sich nicht alle leisten. Ja. Andere Fragen? Ergänzungen? Klar, Heimat ist natürlich auch dort, wo die Freunde sind, wo die Familie ist. Je nachdem, wo man auch nicht dort sein, wo die Familie ist, wenn man auch von der Familie weggewandert ist. Also es kommt darauf an, ob man sehr gute Beziehung zu seiner Familie hat, dann ist dort Heimat. Dann kommt man auch dort heim. Wenn man immer Schwierigkeiten hat, dann lässt man sich vielleicht noch etwas anders nieder. Aber ganz klar, Heimat ist auch, wo Beziehungen sind. Wo gute, konstante Beziehungen sind. Jetzt, Leute, die besser wandern können, die können sich dann überall ein bisschen daheim fühlen. Einfach dort, wo sie jemanden kennen, sind sie dann wieder daheim. Und das sind oft solche, die besser migrieren können. Und in dem Test hier im Stadtverhaus in Lenzburg ist auch gefragt worden, bedeutet Heimat für sie eine konstante, kontinuierliche Beziehung? Wenn man natürlich eine gute Partnerschaft hat, dann ist das die Heimat. Dann kann man mit der umwandern. Aber ganz sicher spielen also Beziehungen eine wichtige Rolle. Auf jeden Fall. Denn wir sind ein soziales Wesen, wir brauchen Beziehungen. Und es ist etwas sehr Schönes. Also es gibt einem ein Heimatgefühl, konstante Beziehungen zu haben. Und über lange Zeit aus Beziehungen zu können behalten. Nochmal. Wer das ein bisschen? Oder werden Sie noch mehr hören?
Ja, also ich glaube,
wenn man zu den wandernden Kulturen gehört, dann wandern man natürlich, also die Zigeuner, die wandern dann mit ihrer Familie, mit ihrem Stamm, also ja, mit dem Clan. Und dort sind natürlich Beziehungen fest. Und ich denke, in den wandernden Völkern sind Beziehungen oft stärker, intensiver und absoluter als in den sesshaften. In der Sesshaften kann man auch zu den Nachbarn Beziehungen haben und vielleicht eine neue Familie finden. Hingegen bei den Wandernden, die haben auch viel mehr an der Beziehung. Ja, das ist richtig, muss man noch dazu sagen. Und ich habe viel mit jüdischen Familien geschafft und da habe ich gemerkt, wie stark da Beziehungen sind. Also das Individuum ist da ganz stark im Clan unterworfen und dem Gesetz vom Familienstamm. Hingegen bei anderen, also bei uns Sesshaften, kann der Mensch immer aus der Familie rausgehen. Also ich denke, ja, wenn man wandert, ja, also die Heimat ist dann der Stamm und alles außerhalb ist fremd. Und in dem Sinn dürfen sie auch nicht heiraten mit nicht gleich, also nicht Juden, sondern sie müssen immer innerhalb ihrer Religion heiraten. Ich denke, wenn man sesshaft ist, dann gibt es andere Stabilität und dann ist man nicht so fest dran gebunden an Stamm. Antwortet das ein bisschen drauf? Also, man müsste vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln, die Theorie. Aber Beziehungen sind sehr wichtig. Und bei solchen, die sesshaft sind, oder die Familie ist sesshaft und selber hat man mehr Wandergehen, dann knüpft man halt auch an anderen Orten Beziehungen, wo einem dann wieder ein Heimatgefühl geben. Ein Zuhause, dich wohlfühlen. Weitere Frage, ja?
Ja, das wäre jetzt genau das Stichwort, was braucht es denn, um sich wohlzufühlen oder als daheim zu haben? Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viele jetzt auf der Wanderschaft sind im Moment, oder? Tatsächlich, die haben nicht, oder wie kann man ihnen helfen, oder was braucht es denn effektiv, dass man sich wieder wohlfühlen kann an einem Ort?
Da denke ich eben, da braucht es auf eine Art die innere Beheimatung. Und man wird ja sehr viel abgelenkt von allem Möglichen. Und wenn die Menschen dann so abgelenkt sind, dann verlieren sie oft auch ihr Zentrum, ihre Mitte, ihren Sinn. Ja, schlussendlich kommt man zu einer Sinnfrage. Und damit man zu sich kommt und zu einer Sinnfrage, denke ich, muss man etwas für sich machen. Also etwas, was einem wichtig ist. Und Musik ist natürlich zum Beispiel etwas. Also in Ungarn hat es ja eben auch Wandern gegeben und da gibt es viele Musiker. Und die haben vom Vater zum Sohn und so weiter haben die das Gigaspiel sich beigebracht. Und das ist ihre Heimat. Ihre Musik ist ihre Heimat. Und das Musikinstrument und Musik können sie überall alle mitnehmen. Und sie sind immer die Heimat, wenn sie die Musik spielen. Also ein Brauch, etwas, was man praktiziert. Ein Handwerk, also ja, die Zigeuner waren Körper. Das Handwerk vom Korbflechten. Ein Handwerk, eine Musik, eine Tätigkeit. Also ich denke, ja, das gibt einem das Gefühl von, ich gehöre hier und ich kann das machen und dann bin ich daheim. Das Essen natürlich auch. Aber ich denke, es ist wichtig, ja, dass man sich nicht von allem ablenken lässt, sondern schaut, wo möchte ich mich nicht erlassen und bei was. Also was würden Sie sagen?
Ich bin ja auch gewandert, ich habe auch das Wandergehen.
Sie haben auch das Wandergehen?
Ja. Also für mich ist Heimat schon eigentlich dort, wo ich in dem Moment bin.
Ja, das kann man dann schon sagen. Also wenn man gut bei sich ist, dann kann man überall die Heimat sein. Das ist ja so. Mhm. Da kann man auch wechseln. Und das Wichtigste ist natürlich schon, dass man bei sich zu Hause ist. Und das wäre für die innere Beheimatung. Dann ist man nicht mehr so abhängig von aussen dran, ist viel anpassungsfähiger. Und ja.
Wenn jetzt mit den Migranten, die wir jetzt im Moment auch haben, die sind jetzt wirklich irgendwie, sagen wir mal, zwei Teile, oder? Also der eine Teil ist hier, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Und der andere Teil steht.
Ja.
Wo auch immer.
Ja.
Und die sind ja wirklich auch massiv hin und her gerissen.
Ja.
Wie kann man dann in der Mitte bleiben, wenn auf der einen Seite die Familie tätig ist und da die Behörde? Oder wie, also ich sehe, ich habe selber eine Behörde bei mir in der Wohnung. Die ist einfach, deswegen frage ich auch so gezielt. Wie kann man ihm helfen, Fuß zu fassen?
Ich denke, wenn man mal gewandert ist und sogenannt ein bisschen entwurzelt ist, dann ist wirklich ein bewusster Entscheid, ich will mich jetzt hier niederlassen. Ich sage ja zu dem. Das Schrecklichste ist, wenn man in der Ambivalenz verharrt. Hin und her, ist das dort besser, ist das hier besser, etc. Und wenn ich so Leute habe, dann arbeite ich mit denen schwer, ja, wo sind sie mehr die Heime und wo sind sie bereit? Es ist ein Entscheid, sich dann dort wieder zu lassen. Und der muss bewusst gemacht werden, der macht niemand für einen.
Ja, doch, der macht man. Also, er hat früher gewartet, bis er dann nicht mehr darf. Das ist ja das.
Aha.
Wann? Diese Unsicherheit, 3 Jahre, darf ich, muss ich, wo.
Das ob sie da bleiben
können? Ja.
Okay.
Also in der Seele, das meine ich, was macht das? Er war stark depressiv geworden. Es ist wirklich schwierig, oder?
Also weil einem das Land nicht aufgenommen hat, weil man sagt, aha, ja, das ist natürlich ein Riesenproblem bei der ganzen Migrationspolitik, dass sie jahrelang warten, ob sie jetzt effektiv oder nicht. Das ist eine Katastrophe. Und das ist ganz ungesund für den Menschen. Und all die juristischen Prozedere, da wäre ich dafür, dass man das viel schneller abwickelt. Okay, du bleibst da, nein, du musst zurück. Und wenn man jahrelang aufs Tor bleibt, das ist fürchterlich, dann ist man auch nicht daheim. Ja? Und dann auch nicht in sich. Das ist schlechte Politik, aber ja, ich weiss auch nicht, wie man es machen muss. Ja?
Ich möchte da gerne anknüpfen. Ich denke, auch wenn Sie den Entscheid haben, zum da bleiben, wir haben aktuell sehr viele Leute in der Schweiz, wo auch wenn Sie den Entscheid haben, trotzdem noch nicht Fuß fassen können, weil Sie vielleicht keine Ausbildung haben, weil Sie nicht können, ins Arbeitsleben irgendwie einsteigen. Und durch das ist die Integration, die Möglichkeiten, die Sie haben, sind unglaublich eingeschränkt. Oder Sie können die Sprache
ja.
haben minimale Schulbildung, finden da den Kontakt auch nicht zu den Leuten, weil sie die Sprache nicht können, weil sie nicht können, im Arbeitsleben auch die Sprache nicht Also ich merke, mir ist das eigentlich noch wichtig, so auch der Grund für eine Migration. Der hat jetzt oft so sehr positiv gedeutet, oder? Weil es bringt uns etwas da vor Ort, die Migranten, die kommen da hier und die sich auch bilden und so und entwickeln. Aber ich glaube, das gilt ja nur für die gut ausgebildeten Leute, die freiwillig hier hinkommen und wenn es ihnen hier nicht passt, können sie weiter wandern. In der globalisierten Welt gibt es viele, die Flexibilität haben. Aber auch andere, die, sie haben es so angedeutet, vertrieben worden sind, vielleicht auch aus wirtschaftlich prekären Verhältnissen kommen, die sind nicht wirklich freiwillig da. Die haben sich da etwas erhofft und stecken jetzt hier lange in diesem Prozess fest, bis sie wissen, können sie bleiben oder nicht. Aber wenn sie können bleiben, sind sie eine riesige Hürde. Ich habe
das
Gefühl, wir sind doch da auch
eine
Pflicht. Also was kann man da überhaupt
weiter? Also man muss es natürlich immer von Fall zu Fall anschauen, aber das ist Arbeit. Und Sie sagen jetzt, die nicht ausgebildet sind, also die Sprache können alle lernen. Man muss aber nicht vormachen. Wir haben da schon das Problem. Sie können dann Hochdeutsch lernen und wir reden Schweizerdeutsch. Dann kann man es gar nicht brauchen. Und ich würde da wahrscheinlich eher sagen, sie sollten einen einfachen Crashkurs in Schweizerdeutsch machen. Dann haben sie wahrscheinlich mehr davon, Punkte Integration, als wenn sie Hochdeutsch mit aller grammatikalischen Formen lernen. Aber ja, das sind tatsächlich die Verschiedenen. Dann Punkt Arbeit. Also es gibt ja immer wieder jetzt neue Programme und man ist zum Teil auch kreativ. Man hat aber eher lang gemacht, bis man da kreative Ideen hatte, wie man die integrieren kann. Und damit man sich integrieren kann, also was ich, also Sie sagen jetzt so etwas, die sind eigentlich unfreiwillig gewandert. Ich habe oft Berlin gehabt, wer hat welche wandern, also zum Beispiel von Ungarn, und wer ist ein Mitwanderer gewesen. Und der, der hat welche wandern, der ist eher bereit, sich zu integrieren, der, der gezwungen war zum Wandern, weil er abhängig war, zum Beispiel die Frau, die integriert sich weniger schlecht. Also man muss die Sachen so herausfinden. Und beim Wandern wird häufig von etwas weggewandert und auf etwas zugewandert. Wenn man nur vertrieben worden ist, dann kann man sich natürlich wehren gegen das und das ganze Politische mitbringen. Und eigentlich will man immer heim. Und vielleicht muss man halt eine Zwischenstation machen und sagen, okay, du kannst jetzt nicht heim, was können wir hier machen, dass das Beste daraus machst. Und dann mit diesen Leuten zusammen eine Art das Programm machen. Aber ich sage nicht, es ist einfach, es ist Arbeit. Und es passiert nicht von selber. Also bei dieser Albaner Familie habe ich dann noch einen Grossvater nachgeholt. Es ist viel Arbeit, es ist viel Arbeit. Und ich kann nicht für alle sagen, wie machen, aber sicher eine Beziehung herstellen. Und ich meine, schon nur, wenn wir uns mit Holländern vergleichen. Holländer sagen, man kann jederzeit reinlaufen und da wird ein Kaffee angeboten. Die Fenster haben keine Vorhänge. Also man war ja früher eine relativ homogene Gesellschaft. Und man ist gerade integriert. Die ganzen skandinavischen Länder sind viel schneller so im Integrieren. Wir Schweizer sind eher so ein bisschen zurückhaltend, Gartenhäckchen. Und wenn wir wollen, integrieren wollen, müssen wir natürlich Beziehung herstellen, sonst geht es nicht. Und auch wenn die Leute nicht sprechen, sie spüren, wenn man ihnen gegenüber ist. Also sie spüren die Ablehnung oder die Freundlichkeit. Und wir müssen eine Effort machen, wenn wir sie integrieren wollen. Und man hört dann auch von Leuten, dass sie sagen, ja, der muss sich ein bisschen bemühen. Dann schliesslich auch da etwas von uns. Und so kann man wahrscheinlich nicht integrieren. Man muss mithelfen. Und da hat es ja eine Sozialarbeiterin von mir, die hat ein Programm gemacht, sie war selber eine Migrantin. Und die hat zum Beispiel Schweizer Senioren angeleitet dazu, dass sie Jugendlichen, die im Adolescentenalter gewandert sind, dass sie die Senioren den Jugendlichen geholfen haben, auf Behörden zu gehen, wie das alles funktioniert. Das Programm ist dann auch ausgezeichnet worden. Und solche Sachen. Also man muss erfinderisch sein und nicht verwenden. Und wir haben ja zum Teil ja, doch Wohlstand und auch Langeweile, weil ich höre, dass die Leute alle im Kaffee einander erzählen, weil wir ja alle irgendwie kranken und die Pille und der hat man sich noch. Vielleicht gibt es ein paar andere Sachen, um darüber zu reden. Also wir müssen unser menschliches Potenzial ein bisschen einsetzen, aber es braucht Ideen und es braucht Unterstützung. Einfach ist es nicht. Ich weiß nicht.
Ich habe so also Sie haben vorhin die kreative Idee erwähnt. Haben Sie das gerade so aus dem Ärmel geschüttelt?
Ein paar andere. Also, ich muss
weinen. Sie sind so innerhalb von einer Minute.
Ich muss meistens immer so die Situation haben, damit ich dann sagen kann, was. Aber ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat türkisch-griechische Eltern, die auch hier eingewandert sind. Und die haben kein Deutsch können, nicht. Und die sind dann von Nachbarn aufgenommen worden, haben bei denen gewohnt, so Sachen wieder zum Teil gemacht. Und die haben dann am Küchentisch Deutsch gelernt. Und die haben gesagt, dann haben wir keinen Deutschunterricht gezahlt. Sie haben es gelernt von denen, die sie aufgenommen haben. Und mehr solche einfache Sachen. Wir sind so ein hochentwickeltes Land mit so vielen Regelungen. Jetzt muss alles adieu. Sie dürfen wandern. Sie dürfen abwandern. Wir sind so ein hochentwickeltes Land, wo alles so perfekt geregelt hat. Wir sind ein Land von der Uhrwerk, die mit dem Land genau funktionieren. Und das tut uns dann am hindern. Und für alles braucht man das Papier und Zertifikat und sonst darf man kein Deutschunterricht geben. Aber man kann ja einfach so Deutsch lernen. Also eben, von einem Nachbarn. Griechenland, also Griechen sind eigentlich auch kein Land. Das ist ein Inselreich. Und das sind auch Migrierende. Die haben alle ein Haus in der Stadt und dann auf dem Land. Und sie reisen umeinander, mal von hier nach dort. Die integrieren dann Leute von überall, von Pakistan, von Indien, von Jugoslawien oder Polen. Die sprechen alle Griechisch, die lernen das alle auf dem Bau und das funktioniert. Also die haben weniger Hürden. Und wir sind da schon. Es ist, als ob man mit einem Rennmehl oder die Wüste fahren würde, oder mit einem Ferrari, ich weiß nicht mal, über den Felslandschaft. Also zum Teil sind wir zu hoch frisiert, um noch integrieren. Und dann müssen wir so viel runterkommen. Wir haben zu hohe Standards. Wir erwarten zu viel und viel Perfektion. Aber ich kann gut reden. Ich weiss nicht, ob das reicht. Babysitter. Mal, eine Familie, die haben eine afghanische Babysitter gehabt. Und so hat die ein Geld verdient. Mit Kindern kann man umgehen, von denen kann man Sprache gut lernen. Und wenn sie lieb ist mit den Kindern, Kinder können auf alle Arten reden. Dann macht das nicht so viel. Aber vielleicht hat man dann Angst, dass das Kind nicht so gut Deutsch lernt. Ich weiß nicht, warum.
Braucht man auch schon bald ein Zertifikat zum Interview?
Wie?
Da braucht man ja auch ein Zertifikat.
Eben! Eine Grossmutter muss heute an die Akademie gehen, damit sie ihre ganzen Kinder befördern. Ja, was sind wir denn noch?
Aber sie hat nicht oft Frauen auch ein Problem, weil die halt so zurückgezogen haben. Wie könnte man die rausholen?
Ja.
Das kommt in einer gewissen.
Ja, wir hatten natürlich einige so islamische Ehepaare gehabt. Und da ist natürlich eine total andere Kultur. Und die Frau ist Besitz vom Mann und die darf nicht mit einem Arzt alleine reden, wenn das ein Mann ist, dann muss der Mann drinnen sein. Folglich kann der Arzt nicht privat mit ihr reden, etc. Ich habe einen türkischen Psychiater gekannt, Yılmaz, glaube ich, hat er geheißen. Und der hat auch Familientherapie gelernt. Und dann muss man halt die Kultur von denen wahrnehmen und sagen, bei euch ist es so und bei uns ist es so. Man muss den Unterschied ganz klar aufzeigen und dann sagen, aber damit ich hier dieser Frau helfen kann, muss ich jetzt das oder dem Kind. Und ja, man muss den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, um hier helfen zu können. Das ist so ein bisschen Kunst und Diplomatie. Ich hatte eine Türkenfamilie. Das ist eben die, die dann da war mit Hause genommen hat, die ist dann dekompensiert, psychotisch wurde, alles schwierig wurde. Und schlussendlich hat der Hausarzt und ich zusammen die Familie in Therapie gehabt. Und vier Mädchen und die zwei jüngeren Mädchen, die sind natürlich in den Ausgang gegangen. Also die Frauen, die realisieren dann, man hat auch viel mehr Freiheit. Und die Männer bleiben zurück und sagen, das geht doch nicht. Dann sind die in den Ausgang gegangen, da hat der türkische Vater ein Cousin oder irgendeinen Verwandten organisiert, wo die Mädchen hat man so abfangen und heimbringen, also quasi kidnappen, entführen. Nach schweizerischem Recht geht das nicht, ist das bestraft, zu bestrafen. Die Juga ist reingekommen, eine Strafe hat es gegeben, also die hat eine Strafe bekommen. Und wir haben das Ganze dann wieder verhandelt, also der Hausarzt, ich als Psychiaterin und die Jugendanwältin. Und schlussendlich haben die Mädchen dann gesagt, wir zahlen die Busse, denn wir haben das schließlich verursacht und wir wollen nicht, dass der Vater bestraft wird. Aber wir haben dann eine Lösung gefunden. Und die Familie hat dann gesagt, ich habe Geschenke bekommen und sie würde es mal zum Essen einladen oder zu Weihnachten. Wir würden mehr zur Familie gehören als andere Verwandte. Also wenn man Beziehung herstellt, dann kann man auch wieder Weg finden. Man muss dann so gemeinsame, kleinste Nenner finden, auf denen man sich einigen kann. Es ist alles Handarbeit.
Die Männer können meistens sprechen, aber schon die Frauen nicht.
Ja, und da sage ich dann auch, also da müsste man dann auch irgendeine Hausfrau finden, die dieser Frau halt ein bisschen Deutsch beibringt. Und es muss ja nicht Hochsprache sein. Aber man muss die Erlaubnis vom Mann holen. Oder dem ganz klar sagen, das muss jetzt so sein. Man muss dann immer schauen, also wenn ich konnte, habe ich dann bei patriarchalen Strukturen habe ich immer probiert, den Mann zu verwenden. Einmal war es eine italienische Familie und die Kinder sind dann in die Schule gegangen. Und niemand hat die Schule gebracht. Bei uns muss man in die Schule gehen. Da habe ich geschaut, wer im Umfeld, wer eine Autorität, wo könnte helfen. Und da habe ich herausgefunden, der Hausarzt. Da habe ich den Hausarzt gecoacht und gesagt, er müsse heimgehen zu denen und er müsse mit dem Vater reden und von Arzt, von Mann zu Mann sagen, wie wichtig das ist und er will, dass die Kinder wieder zugehen. Er ist bis auf die Türschwelle gekommen und dann haben sie ihn zuerst auch wieder rausrühren, er hat aber nicht nachgegeben. Er ist dann auch reingekommen, hat mit dem Mann reden und schlussendlich sind die Kinder wieder zugehen. Also man muss schauen, welche Autoritätsfigur. In dieser Albaner Familie, obwohl ich eine Frau bin, konnte ich doch als Autorität funktionieren und sie hat mich akzeptiert. Das kann man vielleicht dank seiner Position und dank, wie man es halt macht mit ihnen. Sie waren dankbar für das, was ich gemacht habe. Also, indem ich den Urgroßvater reingeholt habe, war ich ein Familienmitglied. Und dann konnte ich eigentlich alles sagen und sie haben darauf gehört. Aber es funktioniert nicht immer. Und das Schwierige ist schon die Männer.
Ja, also man muss sie wertschätzen.
Ja, sie wertschätzen und dann überholen.
Bei mir war es aber so, wie sie gewusst haben, dass ich geheiratet bin. Ich war zwar geheiratet, aber immerhin.
Ja.
Das war klar, dass ich die Wertschätzung von den Männern.
Ja.
Aber jemand, der als ledig oder so
keine. Eine ledige Sozialarbeiterin hat
die Welt. Ja, sie kann gehen, oder? Mhm.
Das ist so. Das ist so. Ja, ja. Ja.
Du kannst schon mit Trickchen arbeiten.
Ja, man findet.
Aber wenn eine Frau hat, dann haben wir schon ein bisschen Leid.
Ja. Da gibt es ja dann auch die Kultur, dass Der Bruder muss aufs Mädchen schauen. Und das Mädchen ist emanzipiert, trägt kein Kopftuch, intelligent, der Bruder schafft es irgendwie nicht. Und wenn dann das Mädchen irgendetwas macht, was nicht zur patriarchalen Kultur passt, dann wird das abgeschlagen von dem Bruder. Und ein Fall ist sie, die hat dann müssen flüchten ins Mädchenhaus. Und dann ist die in einen Loyalitätskonflikt reingekommen und ist psychotisch geworden. Und da müssen wir immer sorgfältig schauen und können nicht nach den Schweizer Regeln gehen, sondern schauen, was sind denn ihre Wertvorstellungen und wie können wir sie übersetzen und sie langsam zu denen überführen.
Und auch bewusst sein, dass wenn sie, also wenn sie sich abnabeln von der Familie, dass sie sich alleine ausstellen. Also
ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Muss ja. Man
nachschauen. Ja. Ich habe ein jüdisches Mädchen gehabt, die hat 7 Jahre einen nicht-jüdischen Freund gehabt. Die hat das nicht können, die Heime sagen. Mhm. Absolute Katastrophe. Ist aber vor der Großmutter ihrer Türe gegenüber ihrem Ausgang, ist immer Angst gewesen. Merkt sie jetzt etwas, sagt irgendjemand etwas. Also, das gibt riesige Dramen. Es braucht viel Übersetzungs- und Mediationsarbeit. Aber wichtig ist, dass man zur anderen Kultur Beziehung aufnimmt und dann überleitet zu der eigenen. Man kann nicht gerade sagen, bei uns ist es einfach so. Ohne die Beziehungsaufnahme funktioniert es nicht. Also man muss ein Joining machen, wenn man da sagt. Und mit dem Herzen dabei sein.
Ja, und
eigentlich
immer denken, dass sie auch das Beste wollen für ihre Kinder, oder?
Ja, 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 ja.
Ja,
ja, ja. Und so kann man sagen, also so kann man ja zusammenkommen. Sie wollen das Beste für das Kind, ich will das Beste für das Kind. In dem Land, wenn man das und das macht, dann hat das Kind nicht die beste Chance. Und sie wollen ja, dass das Kind, sie sind ja auch noch, damit ihr Kind gute Chance hat. Folglich müssen wir auch mit diesen Gesetzen oder mit diesen Gegebenheiten, Gepflogenheiten arbeiten. Dann hat ihr Kind viel größere Chancen. Und wenn man das glaubhaft kann machen, dann machen sie immer mit. Und sonst halten sie halt an ihren Traditionen fest.
Ja, das, was mitgenommen
hat. Klar, klar.
Die Sicherheit.
Genau. Apropos sesshafte Kulturen, man sagt doch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Dort sieht man das auch noch. Nur das Essen, nur das. Das ist kein Migrieren, die Seele. Mal weitere Fragen? Oder wenn wir lang haben? Habe ich sie langsam müde geredet?
Ja, keine Frage.
Wenn keine Frage mehr, dann.
Ich habe doch noch genug Fragen gehabt.
Ja, mal, freut
mich. Sie haben uns, würde ich jetzt mal sagen, die beiden Begriffe Heimat und respektive Migration und Heimat, haben Sie schon ein neues Licht gesehen? Oder? Eine neue Bedeutung hat, zumindest mal von einer anderen Seite her beleuchtet und von der Grundlage, von der Ursache, von der Zusammenhang, von der Folge. Und ich glaube, es gibt uns allen ein bisschen zu denken. Und, oder man hat jetzt ein bisschen etwas zu denken, wenn wir wieder auf die Begriffe stoßen, was jetzt eigentlich der Fall ist, das ist ganz klar. Wir laden Sie gerne noch ein, dann würden wir uns noch mit der Zeit und weiter diskutieren.
Genau.
Und
sehr gerne. Mal.